zum Beispiel diese Sprachbarriere und so ein bisschen dann so ein Vertrauen kommt, dann erfährt man da wirklich ganz tolle Geschichten und da und dann spürt man dann auch wirklich eine ganz tolle Herzlichkeit, weil es sind Menschen, die auch wirklich an anderen Kulturen auch sehr, sehr interessiert sind. Ja. Und wenn die dann erstmal auftauen, bekommst du wirklich die tollsten und emotionalsten Geschichten auch erzählt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Georg Meyer-Otto ist letztes Jahr nach Japan gereist, ohne großen Plan. Einzig und allein ein Ziel hatte er. In Tokio jemanden finden, der ihm seinen oder ihren Lieblingsplatz im Land erzählt. Alles andere würde sich schon von alleine ergeben. Und so hat er sich ein paar Tage durch Tokio treiben lassen, bis er in Shibuya eine junge Galeristin gefunden hat, die mit ihm ihren Lieblingsort fernab der aufregenden und pulsierenden Metropole mitten in der Natur geteilt hat. Und dann ging es einfach weiter. Dort fragte er wieder jemanden nach seinem Lieblingsort, fuhr dorthin und so weiter. Am Ende kommt er auf 8 tolle Menschen mit verschiedenen Backgrounds, die mit ihm ihre Lieblingsorte geteilt haben. Er hat Orte gesehen, welche die meisten Touristen nicht zu sehen bekommen und hat Geschichten fürs Leben mitgenommen. Ein paar davon teilt er mit uns. Dabei ist er kreuz und quer durch Japan gereist. Die Porträts dieser Menschen findest du übrigens auf seiner Webseite, die ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Nun aber ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge oder beim Zuschauen auf YouTube. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Georg, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, Sebastian, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich bin extra auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Podcast in dieser Art irgendwie zu Gast bin. Und ich hoffe, es wird auf jeden Fall jetzt eine richtig gute Stunde.
Auf jeden Fall. Musst du nicht aufgeregt sein. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen so die Aufregung nehmen. Wir sprechen jetzt einfach mal eine Stunde über ein Thema, was dir ja sehr am Herzen liegt. Und du hast es ja auch erlebt. Entsprechend kommt es ja auch wirklich von Herzen. Wir sprechen über Japan.
Ja.
Du bist dort gewesen, hast viel erlebt. 8 Menschen, 8 Destinationen und 8 persönliche Geschichten hast du mitgebracht. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch aus dem Grund, weil ich vor einiger Zeit einen Podcast aufgenommen habe mit Bastian und der ist Dokumentarfilmer und der hat eine ähnliche Geschichte gemacht, wie du das gemacht hast. Das ist Folge 229 gewesen und er hat eben auch persönliche Geschichten aufgenommen in Südostasien und die Hörer haben das total abgefeiert, diese Folge und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie deine Geschichte, wenn sie sie jetzt dann hören, halt eben auch abfeiern werden. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Eine lange Intro. Und erzähl mal, was hat dieses Projekt, worauf wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, mit dem Film Lost in Translation zu tun?
Ja, also es ist so, der Film Lost in Translation, ich glaube, der kam 2003 raus und ich habe ihn das erste Mal gesehen 2004 im Kino. Ist ein ganz wunderbarer Film von der Regisseurin Sofia Coppola. Also für die ganzen Film-Enthusiasten auf jeden Fall ein Begriff. Und in diesem Film sind zwei Hauptdarsteller, einmal Bill Murray, einer meiner Lieblingsschauspieler, und Charlotte Johansson. Und Bill Murray spielt letztendlich einen Schauspieler, der in so einer Midlife-Crisis ist. Und der wird also schon so ein etwas älteres Kaliber, also so, ich würde mal sagen, Mitte 50 war er wahrscheinlich irgendwie damals oder spielt so einen Mitte 50-jährigen Schauspieler, der in der Midlife-Crisis ist und der wird für einen Whisky-Werbespot irgendwie nach Japan eingeladen, für einen japanischen Whisky, ist irgendwie ziemlich lost und auch so ein bisschen genervt, hat so eine Midlife-Crisis und trifft dann dort in der Bar, das ist das Park Hyatt Hotel in Tokio, trifft er dann auf die Charlotte Johansson und Scarlett Johansson, genau. Und die spielt dort ein junges Mädel, was gerade mit ihrem Philosophiestudium irgendwie fertig geworden ist. Und die ist dort mit so einem, ja, so einem Rockstar-Fotografen irgendwie unterwegs, von dem sie, glaube ich, auch ziemlich genervt ist und auch von diesem Leben generell. Und die treffen dann abends in dieser Bar irgendwie zusammen und freuen sich an und irren dann in so einer ganz bezaubernden Melancholie letztendlich durch dieses nächtliche Tokio. Und also wirklich ein ganz bezaubernder Film mit einer ganz tollen Stimmung. Und deshalb war dann auch, seitdem steht Japan stand Japan auf meiner Reiseliste. Und als ich dann letztes Jahr im November nach Japan gereist bin, war ja mein erster Stop Tokio. Und da bin ich dann auch wirklich die ersten 2 Tage nur durch diese Nacht durch Tokio gelaufen und habe mich da einfach von diesem Lichtermeer, von dieser Energie erstmal total verzaubern lassen. Genau, also das war praktisch irgendwie... Ja, also so die Hintergrundgeschichte, warum Japan. Und genau, und dann kam ja 2020 Corona und da rief mich meine sehr gute Freundin Nadine an, auch hier einmal liebe Grüße an Nadine, die übrigens auch in Hamburg wohnt und die arbeitet schon seit über 20 Jahren bei der Lufthansa. Und die rief mich an, meinte so, hey Georg, wir haben momentan irgendwie so ein Corona-Special bei der Lufthansa. Wir dürfen an Freunde und Bekannte Flugtickets verkaufen mit einem Rabatt von 70%. Und dann habe ich natürlich dann direkt mal auf meine Reiseliste geschaut und habe mir gedacht, okay, welche Destination wäre jetzt irgendwie angebracht, um, sagen wir mal, dieses Angebot irgendwie wahrzunehmen. Und dadurch, dass die Flüge, sage ich mal, vor allem nach Japan relativ teuer sind, habe ich gesagt, okay, lass mal gleich irgendwie Japan buchen, ein Ticket nach Tokio und zurück. Und war voller Vorfreude, aber dann hat Japan super schnell die Grenzen dicht gemacht für Touristen. Und erst wieder, ich glaube im Oktober 2022, so allmählich wieder aufgemacht. Also am Anfang letztendlich nur für Reisenden, die in der Gruppe dort irgendwie unterwegs sind und für Individualreisende dann nochmal später. Und ich musste dann auch bis spätestens letztes Jahr im November diesen Flug wahrnehmen, sonst wäre der irgendwann verfallen. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, okay, ich fliege im November 2023 hin. Und es war auch eine perfekte Entscheidung, weil es war zum größten Teil nicht zu warm, es war nicht zu kalt und dieser Herbst in Japan, vor allem diese Destinations, diese Lieblingsorte von den Japanern, die mich dann, sag ich mal, in ländliche Gefilde dann geführt haben, war das natürlich auch von der Farbenpracht absolut einzigartig. Ja.
Also als allererstes, ich brauche auch eine Nadine.
Ja.
Ich brauche auch 70% Rabattflüge. Ja. Und das ist natürlich halt echt krass, ne? Also diese Nummer mit, also jeder hat ja irgendwie eine Corona-Geschichte und dass sich so ein Projekt oder so ein Plan halt eben um so lange Zeit halt eben verschiebt, bist natürlich nicht der Einzige. Millionen von Menschen haben ähnliche Erlebnisse gehabt. Du hast vor Corona, bevor wir halt darauf zu sprechen kommen, ich habe das schon angesprochen, 8 Menschen, 8 Destinationen, 8 persönliche Geschichten. Bevor du das gemacht hast in Japan, hast du ja ein ähnliches Projekt schon 2019 in New York gemacht, oder? Also welche Rolle hat das Fotoprojekt dort mit der Vorbereitung auf dein Japan-Projekt gehabt?
Also ich muss dazu sagen, ich bin jemand, was ich so gar nicht mag, sind Reiseführer. Also ich lese unfassbar ungern Reiseführer, vor allem zu irgendwelchen Ländern und Orten, wo ich hinreise, wo ich noch nie war, weil so Reiseführer, die setzen mich so krass unter Druck. Wenn ich dann anfange irgendwie zu lesen, dann denke ich mir, okay, das ist ein super Ort und das ist eine tolle Sehenswürdigkeit, dann muss ich dahin und da und dahin. Und dann baut sich dann so ein Druck in meinem Kopf irgendwie auf, dass ich mir denke, man krass, aber ich bin ja nur irgendwie 3 oder 4 Wochen da, wie kann ich das denn irgendwie unterbringen? Und das setzt mich so unfassbar unter Druck. Und in New York war ich 2019 auch das allererste Mal in meinem Leben. Also ich wollte schon, keine Ahnung, schon seit einigen Jahren nach New York. Warum ich es nie geschafft habe, kann ich auch nicht genau sagen. Aber egal, 2019 war dann das Jahr, wo ich dann, ich glaube, es war im Oktober, nach New York gereist bin. Und dann habe ich mir auch so gedacht, mir so überlegt, wie kann ich, sage ich mal, die interessantesten Orte in New York irgendwie kennenlernen, ohne jetzt irgendwelche Lonely Planets oder wie sie auch immer heißen, Reiseführer durchzulesen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich lasse mir einfach die Orte von Locals irgendwie zeigen. Ja. Und ich bin ja Fotograf und mein Fachgebiet ist halt letztendlich die People-Fotografie, also Porträts und Reportagen, Dokumentation und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir überlegt, welche Menschen in New York oder generell brauchen eigentlich immer richtig coole Porträtfotos. Und dadurch, dass natürlich auch New York so ein Mekka ist, sage ich mal, für Künstler, vor allem auch von Schauspielern, habe ich mir gedacht, okay, ich gebe einfach letztendlich jungen Schauspielern in New York, irgendwie mache ich das Angebot, dass ich die letztendlich an ihren 2 bis 3 Lieblingsorten in New York irgendwie porträtiere. Ich meine, Schauspieler brauchen eh immer neue Porträts irgendwie für ihr Showreel oder für ihre jeweilige Agentur oder um sich bei Agenturen zu bewerben. Und viele, sage ich mal, Jungschauspieler, die, sage ich mal, gerade auch von der Schauspielschule irgendwie kommen oder im letzten Jahr sind, haben oft auch gar nicht wirklich das Geld, um sich einen guten Fotografen irgendwie leisten zu können. Und dann habe ich mir gedacht, wie komme ich an die Schauspieler ran? Dann habe ich erstmal alle Schauspieleragenturen angeschrieben. Da kam keine Antwort. Da war ich schon mal so ein bisschen verzweifelt. Dann habe ich dann nochmal die Agenturen angeschrieben und die Schauspielschulen. Da kam super wenig Feedback. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe direkt mal auf Instagram, gebe die richtigen Hashtags ein und habe dann wirklich unzählige Schauspieler Schauspielerinnen und Schauspieler gefunden. Und habe die dann einfach mal angeschrieben. Also sage ich mal, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die mir auf den Bildern irgendwie interessant irgendwie vorkamen, auch so vom Ausdruck her, wo ich mir gedacht habe, die würde ich auch ganz gerne mal irgendwie kennenlernen. Die habe ich angeschrieben und ich habe wahnsinnig viel positives Feedback bekommen. Am Ende wollten sich, glaube ich, 50 Schauspielerinnen und Schauspieler irgendwie porträtieren lassen an ihren 2 bis 3 Lieblingsorten. Aber dadurch, dass ich nur irgendwie 9 Tage da war, musste ich dann halt auch irgendwie aussortieren und habe dann jeden Tag immer vormittags und dann nochmal am Nachmittag jeweils ein Porträtfotoshooting gemacht. Letztendlich, das war immer wie so ein Blind Date. Ich wusste ja jetzt gar nicht, ich kannte ja nur ein Bild von der jeweiligen Person und habe die dann in New York getroffen, einen von diesen Stadtteilen. Und diese Person hat mich dann immer jeweils zu ihren 2 bis 3 Lieblingsorten mitgenommen. Ich habe die dann dort porträtiert und haben mir natürlich auch viele persönliche Geschichten erzählt. Warum ist das letztendlich ein Lieblingsort? Welche persönliche Geschichte steckt dahinter? Und am Ende habe ich wirklich tolle Menschen kennengelernt und tolle Orte erlebt, die ich wahrscheinlich auch so nicht kennengelernt hätte, weil viele Orte, sage ich mal, mit Sicherheit auch im Kein Lonely Planet irgendwie standen. Und es war eine super interessante Geschichte. Und bei Japan habe ich mir das dann auch gedacht, wie kann ich letztendlich Japan am besten kennenlernen, ohne jetzt irgendwelche Reiseführer zu lesen, interessante Orte. Und der Vorteil bei Japan, das kommt noch dazu, ist, dass man als Tourist kann man sich über diesen Zeitraum, wo man da ist, kann man sich einen Japan Rail Pass letztendlich kaufen, buchen. Das ist praktisch wie so eine Bahnkarte 100 für den Zeitraum, wo man da ist. Und dort kann man dann alle öffentlichen Verkehrsmittel, die ganzen Züge nutzen. Und das Zugsystem ist im Gegensatz zum deutschen Zugsystem mehr als pünktlich, also auf die Sekunde pünktlich. Tolle Verbindungen. Dort gibt es beispielsweise diese Shinkansen-Züge. Das fühlt sich an wie in einer Zeitmaschine. Man wird dann letztendlich von A nach B in einer Geschwindigkeit von über 350 km/h irgendwie dorthin katapultiert. Das ist wirklich ziemlich verrückt, aber auch irgendwie ziemlich cool. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das passt ja wunderbar. Dann bin ich letztendlich ja total unabhängig. Und ich lerne, also ich mache solche Reisen auch immer alleine und lerne dann immer Menschen kennen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich dann in Tokio, sag ich mal, die erste Person kennenlerne und diese Person dann letztendlich porträtiere, weil es mir auch ganz wichtig mit meiner Kamera irgendwie ein schönes Porträt irgendwie zu schießen, dann will ich diese Person fragen, was ist denn dein Lieblingsort in deinem eigenen Land oder der Ort, der dich bisher in deinem Leben am meisten inspiriert hat? Und erzähl mir doch mal die Geschichte darüber. Ja. Man muss dazu sagen, wer, sage ich mal, auch ein bisschen die Mentalität der Japaner kennt, der weiß, dass viele Japaner aufgrund von ihrer Kultur auch irgendwie Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Und es fängt letztendlich schon damit an, dass die teilweise manchmal Angst haben, wow, diese fremde Person hat mir jetzt eine Frage gestellt und ich habe total Angst zu antworten, weil ich habe total Angst, dass mein Englisch irgendwie nicht so gut ist, um ihm letztendlich eine Antwort geben zu können. Und um diese Sprachbarriere auch zu überwinden, gibt es beispielsweise eine ganz tolle Seite, eine japanische Internetseite, nennt sich Japan Wireless. Und auf Japan Wireless kann man sich beispielsweise ein Portable Hotspot, ja, kann man sich dort buchen, glaube ich, für, weiß ich nicht, 3-4 Euro irgendwie am Tag mit unlimited Datenvolumen. Die Batterie hält den ganzen Tag, das haut man sich einfach hinten in den Rucksack. Und dazu kann man sich dann noch so ein Portable Übersetzungsgerät sich dazu noch irgendwie anmieten. Und das in dieser Verbindung ist genial, weil du stellst einfach die beiden Sprachen ein, also Deutsch und Japanisch. Und dann sprichst du, das schaut aus wie so eine Fernbedienung, da sprichst du dann auf Deutsch irgendwie rein. Und die Person dir gegenüber kann sich das dann letztendlich auf Japanisch anhören. Und kann dann letztendlich in Japanisch reinsprechen und du hörst dir das dann auf Deutsch an. Und das hat wunderbar geklappt. Und als ich dann in Tokio war und die ersten 2 Nächte dort durch Tokio gestreift bin, habe ich dann auch meine allererste Person kennengelernt, eine ganz junge Galeristin in Shibuya. Also Shibuya ist eines der Stadtteile von Tokio. Dieser Stadtteil ist total bekannt durch das Nachtleben dort. Also dort ist wahnsinnig viel Leben. Vor allem am Wochenende sind die ganzen Clubs und Bars, da geht's irgendwie ganz schön zur Sache, irgendwie partytechnisch. Und aber wirklich in dieser Party Hotspot Epizentrum habe ich dann eine kleine Galerie gefunden, irgendwo ganz versteckt, so im 3. Stock von so einem Hochhaus und eine kleine süße Galerie und die Galeristin, die Kubö, so heißt sie, die diese Galerie betrieben hat, hat mir dann nachdem ich sie dann porträtieren durfte und ihr auch mein Anliegen geschildert habe, hat sie mir dann ihren Lieblingsort genannt dann bin ich dann am nächsten Tag bin ich dann in den Shinkansen-Zug eingestiegen und bin dann mit 2-3 Mal Umsteigen weiter südlich irgendwie von Tokio gereist und kam dann in einem ganz tollen Tal an. Das nennt sich Ia Valley, also ein wunderschönes Tal mit einem tollen Fluss, der da durchfließt, tolle Herbstfarben und schöne Berge. Und habe mir dann letztendlich 2 Stunden von diesem Tal habe ich dann auch einen Ort gefunden, wo ich dann letztendlich Quartier bezogen habe in einem umgebauten Teehaus, ehemaligen Teehaus, was der Besitzer, der June, den ich dann als nächstes porträtiert habe, zu einem tollen, stylischen Hostel umgewandelt hat. Und es war dann letztendlich der erste Lieblingsort, den ich dort entdeckt habe, beziehungsweise wo ich hingeführt worden bin. Und dieser Ort war für Kubö, sie hat gesagt, dass Tokio und auch Shibuya für sie ja eh einfach auch mit viel Energie zu tun hat. Viele Menschen, viel Verkehr und auch eine gewisse Unruhe braucht sie letztendlich einen Gegenpol, einen Ort, der ihr Energie gibt, wo sie auftanken kann, wo sie meditieren kann. Und da ist sie damals vor ungefähr 10 Jahren in dieses Tal gekommen und hat sich in dieses Tal verliebt. Und dort bin ich dann hingereist und habe, glaube ich, auch wirklich das total ähnlich gespürt. Also es war ein Balsam für die Seele. Also im Gegensatz zu Tokio. Ich meine, Tokio finde ich jetzt auch nicht wirklich von der Energie, obwohl es 36 Millionen Einwohner hat, auch jetzt nicht im Gegensatz zu Berlin oder zu Rom oder zu anderen Metropolen gar nicht so stressig, weil die Japaner an sich sehr rücksichtsvoll sind und dort beispielsweise auch auf der Straße, also ich kann jetzt so von Berlin sprechen, ich finde Berlin auf der Straße wahnsinnig aggressiv, ja, also die Leute lassen letztendlich irgendwie vor allem morgens und abends viel ihre Aggressionen im Auto aus und hupen und schimpfen, aber das findest du in Tokio nicht, also das, ich glaube, dieses Wort Aggressivität, das weiß ich nicht, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, das sucht man vielleicht dort vergeblich irgendwie im Duden und somit hört man da auch keinen Hupen und das fand ich sehr entspannt, aber dieses Tal war natürlich nochmal viel, viel entspannter und ja, es hat wahnsinnig gut gefallen.
Ja, ich finde Tokio finde ich eine sehr saubere Stadt.
Absolut.
Und eine sehr, sehr ruhige Stadt, wie du gerade gesagt hast. Also das ist, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war vor einigen Jahren dort, ich weiß gar nicht, wann das war, und ich hatte das Gefühl, dass alle Elektroautos fahren, weil es so unglaublich ruhig war. Also ich fand auch die ganzen Absolut. Benziner und die ganzen Diesel, also die Verbrennerautos waren wahnsinnig ruhig. Und du bist herumgelaufen und dachtest so, ey, krass, was ist hier los? Also das ist richtig krass in Erinnerung geblieben, was für eine ruhige Stadt das war. Und ja, Shibuya ist natürlich laut und diese Shibuya Crossing, diese berühmte, bekannte Kreuzung da mitten in der Stadt. Aber selbst die ist erstaunlich ruhig. Wenn man das jetzt mal vergleichen würde mit New York, was ja ein anderes Projekt war, Times Square, das ist ja, also vergleichbar sind das die gleichen Orte in anderen Städten. Und Times Square ist einfach krass laut, krasse Eindrücke, diese ganzen Reklamen, überall will jemand was von dir, zieht dich zur Seite, will dir irgendwas verkaufen. Der Kommerz ist da an allererster Stelle. Ist er in Shibuya zwar auch, aber er ist halt eben auf eine ganz andere Art und Weise japanisch rücksichtsvoll, finde ich.
Absolut, ja. Also das ist total erstaunlich. Und du hast vorhin auch diese Sauberkeit angesprochen, die ich generell auch in Japan wirklich erlebt habe. Was mir aber extrem aufgefallen ist, vor allem in den Großstädten wie zum Beispiel Tokio, es gibt dort kaum öffentliche, Mülleimer. Ja. Und es war für mich teilweise echt immer ein Problem, wenn ich, sage ich mal, irgendwie was gegessen habe und dieses Plastikverpackung irgendwie wegzuschmeißen. Ich habe dann immer nach Mülleimern gesucht und bin dann meistens immer in so ein 7-Eleven gegangen, weil dort gab es immer Mülleimer. Und da hat mir jemand gesagt, diese ganzen Mülleimer, die wurden damals zum größten Teil komplett entfernt, als es diesen Giftanschlag irgendwie in der Tokio U-Bahn gab, um letztendlich, sage ich mal, irgendwelchen Terroristen sich zu schützen, dass dort keine Bomben irgendwie versteckt werden können. Ja. Und aber ich fand es trotz der fehlenden Mülleimer fand ich extrem sauber, also unfassbar sauber. Und, und was diese Ruhe angeht, fand ich das auch sehr erstaunlich, auch in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, egal Züge oder letztendlich auch U-Bahn, auch diese Ruhe, die dort geherrscht hat. Ja, ich glaube, die sind halt einfach so wahnsinnig rücksichtsvoll, weil und reden dann auch nicht so viel, weil sie wollen natürlich auch den Menschen, der neben denen sitzt, auch nicht irgendwie stören. Ja, aber was mich teilweise auch sehr sehr erschreckt hat, war letztendlich auch diese wahnsinnige Müdigkeit von den Menschen, die dort arbeiten. Ich habe selten so viele Menschen gesehen in den Zügen und vor allem auch in den überfüllten U-Bahn, vor allem morgens und abends zur Rush-Hour, die dort wirklich, die dort schlafen. Teilweise auch im Stehen, ja, irgendwo angelehnt und versuchen da wieder ihre Energie zurückzubekommen. Und da sieht man schon auch wirklich extrem, wie viel, diese Arbeitssituation, wie viel diese Menschen dort irgendwie arbeiten. Und es gibt ja dort auch das Phänomen, dass wahnsinnig viele Menschen dort auch ums Leben kommen, auch aufgrund von Überarbeitung, aufgrund von Burnout. Und mittlerweile ist es halt gerade auch so, sag ich mal, eine Entwicklung da, wo auch Vereine gegründet werden, die letztendlich dagegen irgendwie angehen, die halt auch wirklich versuchen, sage ich mal, dass Gesetze erschafft werden, wo letztendlich die Arbeitnehmer auch, was dieses Phänomen angeht, auch mehr geschützt werden. Und das hat mich schon auch irgendwo, ziemlich erschreckt.
Ja, das ist ja bekannt, dass Japan einfach eine krasse Arbeitseinstellung halt eben hat und sie halt eben auch wirklich an der Grenze halt unterwegs sind. Ich würde mal gerne auf Kubo zu sprechen kommen. Das ist ja deine erste Person, die du getroffen hast, genau, die Galeristin. Für Fragen was für Fragen stellst du? Also wie kommst du darauf, weil eben diese Nähe oder beziehungsweise die Distanz ist ja eigentlich sehr, sehr groß zwischen dir als Touristen und dem Menschen vor Ort und diese Distanz heißt es ja irgendwie so ein bisschen zu verkleinern oder zu überbrücken und eine bestimmte Vertrauensbeziehung aufzubauen, vor allem in diesem Land, das halt so distanziert ist gegenüber den anderen.
Ja.
Wie gehst du da vor?
Ja. Also, wie gehe ich da vor? Ich kann es gar nicht so verallgemeinern, wie ich da letztendlich irgendwie vorgehe. Ich glaube, über die Zeit hat man auch irgendwie so ein Gefühl letztendlich, ob man irgendwie eine Person irgendwie ansprechen kann, natürlich auch durch einen gewissen Augenkontakt. Ich meine, hier war es natürlich relativ einfach, weil ich bin durch Zufall in diese Galerie letztendlich gekommen und hatte natürlich auch sehr viele Fragen irgendwie. Was für Künstler stellen hier aus? Natürlich auch Fragen. Also dort, wo ich hingekommen bin, war sie gerade dabei, letztendlich eine neue Ausstellung irgendwie vorzubereiten. Also es hing jetzt auch gar nicht wirklich viel Kunst an der Wand. Und da hatte ich natürlich letztendlich die Frage, was für Kunst wird hier ausgestellt? Und ja, also ich glaube, das ist ja dann auch völlig legitim, eine Galeristin irgendwie anzusprechen, um letztendlich da Informationen irgendwie zu sammeln. Und somit ist man letztendlich einfach irgendwie ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich ja auch gemerkt, dass bei ihr auch so eine gewisse Neugierde war. Sie hat natürlich dann auch meine Kamera irgendwie gesehen, die ich letztendlich um meine Schulter irgendwie hatte und gefragt, ob ich irgendwie Fotograf bin und dann was für eine Art von Fotografie. Und somit ist man ins Gespräch gekommen und ich glaube, irgendwann war dann so ein guter Zeitpunkt da, wo ich ihr dann letztendlich über dieses Projekt erzählen konnte und sie dann auch letztendlich fragen konnte, ob sie Interesse hätte, bei diesem Projekt irgendwie dabei zu sein. Und da kam natürlich dann auch sofort erstmal wieder so eine gewisse Schüchternheit. Aber ich habe sie dann versucht, einfach zu beruhigen. Ich habe gesagt, hier, ich mache einfach mal ein paar Porträts, schau sie dir an. Und wenn sie dir gefallen, dann ist es natürlich eine große Ehre für mich. Und dann würde ich dich gerne letztendlich als einen Teil dieses Projektes mit dabei irgendwie haben. Aber es war am Ende, war das eine sehr entspannte Geschichte. Und bei den anderen Personen war das immer unterschiedlich. Also bei der nächsten Person, die ich dann in der Nähe von Ia Valley kennengelernt habe, Din Jun, der dieses Hostel geführt hat, der war generell einfach ein cooler Typ. Ich glaube, der war einfach mal früher oder wahrscheinlich immer noch ein ziemlich cooler Skater. Ja, und war irgendwie Anfang 40, sah aber immer noch aus wie Ende 20. Das hat man ja ganz oft auch bei asiatischen oder auch bei japanischen Menschen, dass die oft viel jünger aussehen, als sie eigentlich irgendwie sind. Und mit dem kam ich natürlich gleich beim Check-in von diesem Hostel sofort irgendwie mit ihm irgendwie ins Gespräch. Und der hat mich dann gleich auch irgendwie einen Kaffee irgendwie eingeladen. Und also der war, sag ich mal, untypisch für einen Japaner, super locker irgendwie drauf. Das hat von der ersten Sekunde irgendwie so Klick gemacht. Und er war auch total begeistert von dem Projekt und hat gesagt, ja, super gerne bin ich dabei. Und die hat sich dann auch wirklich Mühe gegeben, wo ich gesagt habe, ey, wollen wir vielleicht das Porträt vielleicht so in der Stunde irgendwie machen? Bis dann kannst du dir auch deinen Lieblingsort irgendwie überlegen. Und dann hat er wirklich in der Stunde hat er dann einen Text über seinen Lieblingsort geschrieben, hat ihn dann ins Deutsche auch noch dann irgendwie übersetzt, um mir ausgedruckt, damit ich dann auch ganz genau sehen konnte, irgendwie, ja, also warum dies sein Lieblingsort ist. Und ja, also es war irgendwie auch irgendwie total cool und auch sehr emotional, weil sein Lieblingsort war die Stadt Nara. Und Nara ist, dort in dieser Stadt gibt es den Nara Park. Und Nara Park ist vor allem bekannt, gibt es sehr viele Rehe, ja, so hunderten Rehe, die letztendlich auch eine Touristenattraktion sind, die fressen praktisch den Touristen aus der Hand und dort gibt es eine der größten Tempel letztendlich von Japan mit einer riesengroßen Buddha-Statue. Und dort ist mir dann auch wirklich aufgefallen, als ich dann nach Nara gereist bin, dass die Japaner wahnsinnig viel ihr eigenes Land bereisen. Man kann da wirklich fast auch so die Uhr irgendwie stellen, dass irgendwie so ab 9 Uhr morgens, zwischen 9 und 10, kommen die dann letztendlich in Scharen, vor allem wenn es dann auch noch Wochenende ist. Ich meine, viele haben halt eine 6-Tage-Woche, Arbeitswoche, und der Sonntag ist dann meistens frei und dann wirklich in Massen strömen die Touristen. Und ich würde mal sagen, zu 80% Japaner strömen dann, egal ob es regnet oder nicht, strömen dann zu diesen touristischen Orten. Und klar porträtiere ich das dann natürlich auch und finde es dann auch total interessant. Aber ich habe dann, als ich das dann dort in Nara irgendwie so erlebt habe, war ich natürlich auch erstmal nach ein paar Stunden auch so ein bisschen überfordert, musste dann auch mal so einen kleinen Nachmittagsnap in meinem Hotel irgendwie machen. Und von da an habe ich dann um diese Orte nicht nur zu der Hauptzeit, wo die meisten Leute da sind, sondern auch eine gewisse, die Orte auch in einer gewissen Ruhe zu erleben, habe ich mir dann angewöhnt, jeden Morgen auch immer zwischen 5 und 5:30 Uhr irgendwie aufzustehen, um dann in dieser Ruhe auch diese Orte letztendlich irgendwie zu besuchen. Und es hat dann nochmal natürlich eine ganz andere Magie. Und deshalb, also in Nara war das genau das Gleiche. Ich war dort, es hatte irgendwie geregnet. Ich komme in diesen Park und es ist wirklich voll mit Touristen. Auch diese Straße, die zu diesem Park führt, war halt wirklich komplett voll, auch mit Regenschirmen. Natürlich auch wahnsinnig toll für Fotomotive. Und bin dann aber am nächsten Morgen um 5.30 Uhr dann nochmal in diesen Park gegangen. Und die Sonne ging dann so langsam auf. Es hat so eine ganz besondere Stimmung irgendwie gehabt. Und das habe ich dann diese 5:30 Uhr Aufsteh-Geschichte habe ich dann seitdem jeden Morgen dann auch bei allen anderen Orten gemacht. Und das war auf jeden Fall auch eine wirklich wahnsinnig gute Entscheidung. Genau, und in Nara habe ich dann einen angehenden Teemeister kennengelernt. Der stand mitten auf dieser Straße, genau. Und Shohai heißt der. Shohai stand mitten auf der Straße und hat letztendlich Touristen angesprochen, ob sie nicht an einer Teezeremonie irgendwie teilhaben wollen. Und ich habe erstmal ganz kurz mit ihm geredet und habe dann gesagt, okay, pass mal auf, Shohai, ich gehe noch mal kurz in den Park, aber ich würde nachher in diesem Teehaus, diese Adresse, die du mir gegeben hast, vorbeischauen. Und dann bin ich ein paar Stunden später dorthin gegangen und er war auch super überrascht, aber er hat gedacht, ich komme da gar nicht irgendwie hin. Und habe ihm dann auch von meinem Fotoprojekt erzählt und er fand es richtig toll und habe mir dann eine persönliche Teezeremonie gegeben. Und dieses Teehaus gehört dem großen Meister, der schon über 60 ist, wo er gerade letztendlich diese Teezeremonie letztendlich irgendwie lernt. Und es dauert teilweise bis zu 20 Jahre, bis du dann auch zu so einem großen Teemeister irgendwie wirst. Und er macht es letztendlich nebenbei, weil eigentlich hat er irgendwie Business, irgendwas in dem Bereich Business in Kyoto irgendwie studiert und ist eigentlich mehr so in diesem Finanzbereich irgendwie tätig. Und als Ausgleich macht er letztendlich diese Teezeremonien und hat mir dann letztendlich auch erklärt, diese ganzen Werkzeuge, wie zum Beispiel dieses diesen Holz, Miniaturholz, wie soll ich sagen, Besen, der so gewölbt ist, wo man diesen Matcha mit aufschäumt. Da gibt es letztendlich dort in Nara gibt es nur eine einzige Manufaktur. Das ist praktisch wird über Generation zu Generation dieser Familie diese Fertigkeit irgendwie überliefert, wie man das irgendwie herstellt. Und es gibt auch nur diese eine Familie, die das letztendlich irgendwie herstellt, um diesen Matcha-Tee so perfekt wie möglich irgendwie per Hand irgendwie aufzuschäumen. Und es war wirklich hochinteressant. Und Shohai hat sich dann auch porträtieren lassen und hat mir dann von seinem Lieblingsort erzählt. Und die Geschichte in seinem Lieblingsort war die, dass er mitten im Studium hat er einen Roadtrip gemacht mit einem guten Freund und ist dann durch Zufall in Onomichi gelandet. Und Onomichi ist ein Küstenort mit einer ganz skurrilen Aussichtsplattform oben auf dem Berg. Und auf diesem Berg, auf dieser Aussichtsplattform hast du den tollsten Blick über diese vorgelagerten Inseln. Und damals in dieser Sonnenuntergangsstimmung hat er dann letztendlich mit seinem Freund irgendwie gemeinsam beschlossen, dass die beiden sich eine Auszeit von einem Jahr irgendwie nehmen. Und er meinte, das war für ihn die beste Entscheidung seines Lebens, weil in diesem Jahr hat er auch seine jetzige Frau kennengelernt. Er hat sein eigenes Land nochmal viel mehr bereist, hat nochmal mehr Orte kennengelernt, die er vorher nicht kannte. Und er hat mich dann nach Onomichi geschickt und wirklich ein ganz toller Ort. Und ein gewisser Teil ist wirklich am Hang gelegen. Und dort gibt es eine Tempelroute über verschiedene Stufen, wo man letztendlich an 18 verschiedenen Tempeln irgendwie vorbeikommt. Und am Ende kommt man dann zu einer wie nennt sich das, zu einer Cable Train, also zu einer Gondel, genau, Gondel, ja. Und diese Gondel führt dann letztendlich hoch auf diesem Berg, auf diese skurrile Aussichtsplattform. Und ich bin dann oben angekommen und eine halbe, dreiviertel Stunde später fing dann langsam dieser Sonnenuntergang an. Und es war wirklich, also es war schon fast zu kitschig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich konnte dann genau fühlen, was wahrscheinlich er gefühlt hat in dem Moment. Also diese, boah, diese Ruhe und diese tollen Farben und diese vorgelagerten Inseln dann letztendlich in diesem Sonnenuntergangslicht. Das war also ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Und als ich dann so total beseelt dann letztendlich wieder runtergekommen bin, bin ich dann in einen Ramen-Restaurant reingegangen. Also ich war auch am Ende meiner Reise auch ziemlich Ramen-Nudelsüchtig geworden. Also es gab manchmal Tage, da habe ich 2-3 Mal am Tag. Ja, also das kannte ich ja schon von Berlin, aber ich glaube, die Qualität war nochmal wirklich nochmal Next Level dort in Japan. Und in diesem Ramen-Restaurant habe ich dann eine ganz bezaubernde Frau kennengelernt, Kaoria. Und Kaoria hat dort ein, wie gesagt, dieses Restaurant und das betreibt sie in der zweiten oder dritten Generation mit ihren beiden Kindern, mit ihrer Tochter, mit ihrem Sohn. Und ich habe mich dann wirklich für dieses Essen irgendwie bedankt. Und das hat sie dann auch, ja, irgendwie so als Anlass genommen, mich zu fragen, was ich hier mache. Und dieses Phänomen habe ich ganz oft erlebt, dass Menschen, also Japanerinnen, Japaner, dass die dann ganz oft gefragt haben, warum Japan? Also warum bereist du Japan und kein anderes Land irgendwie? Und die waren dann wirklich total irgendwie beseelt und auch total stolz irgendwie, wenn man dann gesagt hat, dass man dieses Land so wahnsinnig interessant findet, dass man die Kultur wahnsinnig interessant und toll und auch die Menschen und diese Herzlichkeit, die mir bis jetzt entgegengebracht worden ist, waren die richtig beseelt, ja. Und genau, dann hat sie mir letztendlich dann auch über ihre Geschichte, über ihr Ramen-Restaurant erzählt und was sie dann damals von ihrem Mann übernommen hat, der leider irgendwie verstorben ist und dass sie eine ganz harte auch Zeit hatte während Corona, wo dieses Restaurant fast irgendwie pleite gegangen ist. Und sie hat dann letztendlich in der Zeit ist sie ganz oft zu einem Ort gereist, und zwar auf die Insel Miyajima. Und dort auf Miyajima gibt es diesen Itsukushima-Schrein. Das ist praktisch eines der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Japan. Das ist ein Schrein in einer wirklich leuchtenden, orangenen Farbe, der wirklich im Wasser, im Meereswasser letztendlich steht. Und dieser Ort hat hier damals, zur Corona-Zeit, hat ihr wahnsinnig viel Energie und Kraft gegeben. Und dort ist sie dann teilweise auch mit Stammgästen von ihrem Restaurant, denen es teilweise auch nicht gut ging, ist sie dann teilweise auch dort, hat sie diesen Ort besucht, wo sie sich dann teilweise gegenseitig diese Energie und diese Stärke gegeben haben an diesem Schrein. Und genau, und dort, das war dann letztendlich mein nächstes Ziel. Ich bin dann dorthin gereist. Miyajima liegt letztendlich vor Hiroshima. Hab dann auch noch einen Zwischenstopp in Hiroshima gemacht, was auch sehr emotional war, vor allem, wenn man in diesem Park ist in Hiroshima, wo es letztendlich dieses Gebäude gibt, was letztendlich nur noch ein Skelett ist, was eines der wenigen Gebäude eigentlich so in der Form noch übrig geblieben ist nach dem Abwurf der Atombombe. Und ich bin dann am nächsten Tag mit der ersten Fähre auf diese Insel letztendlich gefahren und war auch total fasziniert, weil auf einmal steht dieser Schrein mitten im Wasser und der hat so eine wahnsinnige Leuchtkraft, dass man auch selber erstmal total fasziniert ist. Hab aber dann auch herausgefunden, dass es auch eine Insel ist, auf der man ganz toll wandern kann und bin dann auf den höchsten Berg irgendwie hochgewandert und mit einer ganz tollen Aussicht. Und dann auf dem Weg wieder runter sind mir dann halt auch dann diese ganzen Touristen, vor allem Japanern, entgegengekommen. Und da habe ich mich dann auch irgendwie so selber ertappt, dass man irgendwie so in der eigenen Mentalität, ich hatte halt so die ja, perfekten Wanderklamotten an, meine Wanderschuhe und meine, ja, keine Ahnung, ein Layer, noch ein Layer irgendwie drüber, dass man auch so perfekt als Wanderer unterwegs ist. Und teilweise die Japaner, die kamen mir dann teilweise in, ja, irgendwelche Japanerinnen in, mit ihren Handtäschchen und also völlig, also gar nicht wandermäßig equipped, ja, sondern als ob sie dann direkt danach irgendwie in ein Feinkost Fischrestaurant irgendwie gehen wollen, ja, und das fand ich irgendwie sehr, teilweise auch sehr irgendwo amüsant, ja, und genau, und unten angekommen sind mir natürlich dann auch diese ganzen geführten Touristengruppen entgegengekommen, wo dann einer natürlich mit einer Fahne und alle anderen laufen dann natürlich wie so Lemminge irgendwie hinterher und da ich finde, da ist auch irgendwie so ein wahnsinniger Kontrast, der mir aufgefallen ist. Also wenn ich mir beispielsweise so die Japaner in ihrem Alltag irgendwie so auf der Straße irgendwie erlebe, wo die dann alle sehr diszipliniert sind und sehr ruhig, aber wenn die Japanerinnen und Japaner dann so als Touristen in ihrem eigenen Land auftreten, dann ist es, wie man es halt auch von anderen Orten, wie zum Beispiel Neuschwanstein irgendwie kennt, da wird dann wirklich versucht, an einem Tag so viel wie möglich auf der Excel-Liste, sage ich mal, auf der virtuellen Excel-Liste irgendwie abzuhaken. Und die bereisen dann diese touristischen Orte in einer Geschwindigkeit, das ist unglaublich. Also es ist dann wieder so komplett wieder so dieses das Gegenteil. Natürlich auch wahnsinnig toll ausgerüstet mit einer tollen Kameraausrüstung. Da kommt dann wieder
so. Aber natürlich so, damit zu tun, dass sie so viel arbeiten, ne? Und so wenig Urlaub haben. Und dann.
Ja.
Genau. Also das ist ja Teil des Systems, dass es halt eben, also ein bisschen kommen sie da halt eben auch nicht raus.
Ja, also ich will es natürlich überhaupt nicht verallgemeinern. Es gibt natürlich dann wieder auch die tollen Ausnahmen, die ja dann teilweise auch auf meinen Bildern letztendlich zu sehen sind. Also Menschen, die auch dann teilweise auch dann wieder ganz anders sind. Und wie zum Beispiel auf Miami habe ich dann den Kunio kennengelernt, der mittlerweile auch schon in Rente ist. Und der war Mitglied vom japanischen Repräsentantenhaus. Genau. Und der schreibt jetzt nur noch hält irgendwelche Vorträge, irgendwelche politischen Vorträge, und hat wahnsinnig viel Zeit und auch das nötige Kleingeld, die ganze Welt irgendwie zu bereisen. Und der hat mir dann letztendlich auf seiner Google Maps Karte alle Orte, wo er war, letztendlich, die waren so in Blau markiert. Und da waren so viele blaue Markierungen, wo ich mir gesagt habe, wow, also ich habe selten so einen Menschen kennengelernt, der so viele Orte auf der Welt irgendwie besucht hat. Und aber der trotzdem so eine Gelassenheit und Entspanntheit irgendwie ausgestrahlt, dass er, glaube ich, trotzdem alle Orte auch in dieser Ruhe letztendlich halt auch besucht. Und alleine schon die Art und Weise, wie er mir die Orte beschrieben hat, das war unfassbar toll, dem irgendwie zuzuhören. Der hat auch ein sehr gutes Englisch gesprochen, also konnte ich dann auch diesen Translator auch zur Seite legen, was natürlich auch nochmal entspannter irgendwie macht. Und der musste auch erstmal irgendwie überlegen, ja, wo schicke ich denn jetzt den Georg hin? Was ist denn hier so mein Lieblingsort in Japan? Und der hat mich dann in die japanische Alpen geschickt. Und zwar zum größten Staudamm von Japan, zwar den Kurobe-Damm. Und auch irgendwo ein ganz skurriler Ort. Also erstmal war es eine ganz tolle Reise.
Ist das auf Hokkaido? Oder wo ist das?
Nee, das ist noch ein bisschen weiter südlicher. Das ist in der Nähe von Sapporo, wo auch die Olympischen Winterspiele damals irgendwie stattgefunden haben. Genau. Relativ nah. Also relativ nah auch an der Westküste. Genau. Und allein die Reise war natürlich toll, landschaftlich dorthin zu reisen, und die Züge wurden dann auch immer irgendwie kleiner. Irgendwann, ja, wurde man auch mit etwas größeren Augen angeschaut, weil so viele Touristen habe ich dort auch nicht wirklich gesehen. Und genau, und da kam dann über Nacht auch ein Wintereinbruch, was natürlich irgendwie perfekt war, die japanischen Alpen mit viel Schnee irgendwie zu erleben. Und von dem Ort, wo ich dann in so einem Business-Hotel untergebracht war, übrigens so ein richtig guter Tipp, also wenn man in Japan ist und vor allem in so größeren Ortschaften oder Städten, bucht euch ein Business-Hotel, weil mittlerweile auch bei dem Yen, der gerade für uns gut steht, zahlt man da meistens nicht mehr als irgendwie 30, 40 Euro irgendwie die Nacht und man hat dort alles. Man hat dort ein kleines Zimmer im King-Size-Bett, ein kleines Badezimmer. Auf einer Etage hat man dann immer Waschmaschinen, wo man auch immer waschen kann. Und also man hat den perfekten Service für relativ wenig Geld. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
Wie hast du die gefunden?
Da gibt es halt so verschiedene Ketten, Business Hotel Ketten, wie zum Beispiel Tokyo Inn hieß, glaube ich, eine. Wobei, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Es gibt verschiedene Ketten, die dann in ganz Japan auch vertreten sind. Und dort findet man eigentlich immer irgendwie, vor allem in den größeren Ortschaften, ein Hotel. Und die haben immer ein Zimmer frei, weil die sind unfassbar. Aber die
bucht man nicht über groß, Booking oder ja. so, oder?
Die findet man teilweise über Booking, aber teilweise direkt auf deren Webseiten. Genau. Okay. Kann man die dann buchen. Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Genau. Und auf dem Weg dann zu diesem Staudamm fährt man irgendwie 1,5-2 Stunden mit so einem Bus durch eine wunderschöne Berg-Waldlandschaft. Und was mir da aufgefallen ist, die Leute, die in diesem Bus saßen, die da zum Wandern irgendwie unterwegs waren, die haben dann so eine kleine Glocke irgendwie immer in ihrem Rucksack gehabt. Und ich habe dann halt auch gefragt, die Person, die ich dann auch porträtiert habe, mit dem ich dann ins Gespräch gekommen ist, wofür diese Glocke? Und sie sagt, ja, das schreckt die Bären dort ab. Ja, also dort gibt es halt auch wirkliche Bären. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe ein paar Affen gesehen, die dann dort in den Bergen irgendwie rumgesprungen sind und auch mitten auf der Straße. Und genau, und dort über diesen Weg bin ich dann zu diesem Korobe-Damm gegangen. Man hält dann an irgendeiner Station, Busstation an, steigt dann nochmal in so einen großen Elektrobus und der fährt dann erst nochmal so 10 Kilometer durch so ein Tunnelsystem. Irgendwann steigt man dann aus diesem Tunnelsystem, also am Ende von diesem Tunnelsystem steigt man dann aus und geht dann nochmal irgendwelche Treppen irgendwie bergauf durch diese Tunnel irgendwie durch, bis man dann irgendwie zu so einer Aussichtsplattform irgendwie kommt. Und dort ist alles wie, weiß ich nicht, in den 60er Jahren oder Ende 50er, Anfang 60er, wo dieser Staudamm gebaut worden ist, da wurde, glaube ich, auch gefühlt nichts verändert. Das schaut immer noch so total retromäßig aus. Und dann schaut man dann aus dem Fenster irgendwie raus und sieht dann den krassesten Kontrast. Also ein Staudamm, wie ich ihn noch nie gesehen habe, einen unfassbar romantischen Stausee und diese tolle japanische Alpenlandschaft und mit neuem Schnee, der über Nacht gefallen ist. Und es war wirklich total faszinierend. Und von dort kann man dann nochmal beispielsweise dann in eine Seilbahn auch nochmal irgendwie steigen, um nochmal ein Stück weiter nach oben zu fahren. Dann ist man nochmal irgendwie höher. Dort habe ich dann auch drei Snowboarder irgendwie kennengelernt, die dann gerade unterwegs war, um dort im Tiefschnee letztendlich, weiß ich nicht, 2 Stunden aufsteigen und dann irgendwie 20 Minuten runterpaudern, sich dann ihren eigenen Weg irgendwie mit ihren Snowboards irgendwie durchgebahnt haben. Und die waren auch total beseelt. Also ich habe dann halt denen erzählt, dass meine Ex-Freundin irgendwie damals auch eine eigene Snowboard-Schule hatte. Und deshalb möchte ich unbedingt gerne von denen ein Porträt machen, um ihr halt auch zu zeigen, dass sie dann doch das nächste Mal mitfliegen soll. Und die waren dann auch, ja, total beseelt, ja. Und waren es wahrscheinlich auch gar nicht gewohnt, dass letztendlich jetzt ein Fotograf kommt, der ja gerne von denen irgendwie ein Porträt machen möchte, und waren aber total stolz, da mit ihren Snowboards sich da in diesem Schnee irgendwie hinzustellen und haben sich dann auch gerne fotografieren lassen. Aber das waren dann nicht die nächsten Menschen, die mir ihren Lieblingsort erzählt haben, sondern es war dann tatsächlich ein Wanderer, den ich dann im Bus auf dem Weg zu diesem Staudamm getroffen habe. Der wurde vor ein halbes Jahr davor, wurde er, also das ist irgendwie ein Head of einer Abteilung von so einer Technology Company, die eigentlich an der Ostküste irgendwie liegen. Und der wurde dorthin geschickt zu dem Büro dort in der Gegend. Und mit 56 Jahren hat er dann dort für sich das Wandern entdeckt und fühlt sich da wirklich total wohl. Und immer wenn das Wetter passt, setzt er sich in den Bus mit seinem Wanderrucksack und fährt dann in die Alpen irgendwie rein und geht dort letztendlich irgendwie wandern. eigentlich ein totaler Kontrast zu dem, was er eigentlich immer an der Küste irgendwie gemacht hat. Und zwar dort an der Küste, wo er aufgewachsen ist, in der Nähe von Cape Fuzzo, das ist eine Halbinsel an der Westküste, hat er nämlich dort das Surfen gelernt. Ja, und zwar schon im Alter von 13, 14 Jahren. Und das ist mit vor allem dieser Küstenabschnitt natürlich wahnsinnig viel verbunden mit diesen Erinnerungen, was viel mit Surfen zu tun hat. Und dann bin ich dann dort nach Cape Fuzzo irgendwie gefahren, eine super untouristische Gegend. Also es war auch gar nicht so einfach, überhaupt eine Unterkunft zu finden. Ich habe dann irgendwann über Airbnb so ein zweistöckiges Häuschen gefunden und für, weiß ich nicht, irgendwie 50, 60 Euro irgendwie die Nacht. Und dieses Häuschen war letztendlich mitten in einer Wohngegend. Und ich bin dann von diesem Bahnhof eine halbe Stunde, 35 Minuten durch diese Wohngegend gegangen zu diesem Häuschen und ich wurde wirklich mit großen Augen angeschaut, weil ich glaube, so oft passiert es dort nicht, dass sich dort ein Tourist irgendwie hin verirrt. Und genau, und dieses Häuschen war halt wirklich innen drin. Es sah alles irgendwie so nach schönem Holz irgendwie aus, also diese Verzierung und irgendwie so nach ganz normalen Wänden. Aber es war alles aus Plastik. Also alles aus Kunststoff. Wirklich komplett. Und genau. Und dann habe ich mir so auf Google Maps dann irgendwie angeschaut, wie komme ich dann zu dieser Spitze von dieser Halbinsel, weil dort gab es dann auch nochmal eine super skurrile Aussichtsplattform. Eigentlich so ein Gebilde, so aus wie so ein Multi- Sprungturm Pyramide, aber jeder Sprungturm war kein Sprungturm, sondern eine Aussichtsplattform und auf Google Maps sah es irgendwie so aus, als ob ich irgendwie das zu Fuß in einer Dreiviertelstunde erreiche, aber es war dann doch ein Fußmarsch von fast 3 Stunden, wo ich dann durch verschiedenste Wohngegend durchgegangen bin. Und genau, und dann bin ich dann durch so einen großen Park vorbei an irgendwie so Lost Places, irgendwelche Waterparks, wo, glaube ich, seit 20, 30 Jahren keiner mehr diese Wasserrutsche runtergerutscht ist oder geschwommen ist und kam dann am Ende an diesem super skurrilen Aussichtsplattform und da wurde mir dann erklärt von Menschen, die da standen, dass das der Ort ist für Whale Watching, weil man dort irgendwie oft Glück hat, irgendwelche Wale irgendwie zu sehen. Aber an mich hat nichts erinnert an Surfen, weil es war windstill, ja, und diese Strände auch so ein bisschen skurril, trostlos, ja. Und aber ich habe mir gedacht, aber ich muss ja jetzt irgendjemand porträtieren, der irgendwas mit Surfen zu tun hat, ja. Und dann habe ich mal so gegoogelt und habe dann eine Kitesurf-Schule letztendlich entdeckt und bin dann dorthin gewandert zu dieser Kitesurf-Schule und habe dann auch den Besitzer von dieser...
Darf ich da mal eben ganz kurz fragen?
Ja. Ja.
Was, also dein Mensch, also du hast dieser Head of Technology, den du da getroffen hast und der dich ja da hingeschickt hat.
Ja.
Was hat er denn gesagt, warum der Ort denn sein Lieblingsort war? Was war denn seine Erklärung? Und konntest du das denn verstehen, als du dort warst?
Also das, was er mir gesagt hat, konnte ich verstehen, aber vor Ort konnte ich mich nicht ganz so reinfühlen. Also er hat letztendlich gesagt, das ist mein Lieblingsort, weil dort hat er das Surfen gelernt und das ist Surfen so auch so seine Religion, sein Lieblingshobby und er hat einen Großteil seiner Jugend verbracht und klar, also ich kenne ja auch die Surfermentalität. Also ich war vorletztes Jahr in Ecuador auch und dann an der Pazifikküste und dort war ich in so einem Dorf, wo halt nur also Einheimische und Surfer irgendwie waren und obwohl ich mit Surfen nie was zu tun hatte, konnte ich total verstehen diese Religion. Also das ist wirklich so eine Welt auch für sich. Und aber diese Welt habe ich halt dann dort nicht so wirklich gefunden und es war halt auch komplett windstill. Also es war auch kein Surfer irgendwie zu sehen und war dann irgendwann bei dieser Surfschule und habe dann den Besitzer von der Surfschule dann irgendwie kennengelernt. Der war durch Zufall auch dort. Und sie hat mir dann erklärt, wie es dann dort ist, wenn dort richtig Wind ist. Und dass dort ganz viele Japaner dorthin reisen und es dann wirklich auch so ein Surf-Mekka ist. Aber meine Bilder, die ich gemacht habe, transportieren eigentlich so ein bisschen so eine melancholische Stimmung. Ja, ich habe dann auch, keine Ahnung, irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie sich das nennt, wo die von Baywatch irgendwie draufsteigen, um mit ihrem Fernglas zu schauen, also so eine...
Die Türme, diese...
Ja, diese Türme, genau, ja. Und Und das war, glaube ich, auch ein Turm, der wahrscheinlich schon Jahrzehnte alt war. Der stand dann so mitten auf diesem Strand, irgendwie so leicht schon so angerostet. Und es war so ein bisschen skurril. Und dann habe ich halt diesen Besitzer von dieser Surfschule dann irgendwie kennengelernt. Und die hat dann schon aber von der Ausstellung schon sowas rübergebracht. Das, also so dieses Surf-Feeling, genau. Und hat halt gemeint, hey, wenn hier Wind ist, ist es komplett eine andere Welt. Dann siehst du hier lauter Surfer und die hängen auch bei mir an der Surfschule irgendwie ab. Und dann fahren wir dann mit so einem alten VW-Bus, der da irgendwie stand, fahren wir dann dorthin. Und dann ist da richtig Surferwelt irgendwie angesagt. Genau, das konnte ich mir dann schon irgendwie vorstellen. Aber das, was ich gesehen habe, hatte damit irgendwie nichts zu tun gehabt. Genau. Und der Lieblingsort von diesem Besitzer von dieser Surfschule, der war dann auch wieder ein komplettes Kontrast zum Surfen. Und der hatte mir auch von einem Roadtrip erzählt. Da war er um die 20. Und der hat sich mit seinem damaligen Freund unten im Süden von Japan sich total verfahren. Und die mussten am Ende, in der Dunkelheit dann im Auto übernachten, weil die halt wirklich auch, die hatten auch, glaube ich, kein Navi oder ich weiß nicht, ob es, das gab es wahrscheinlich damals auch noch nicht und wussten nicht weiter und gesagt, okay, wir übernachten im Auto, morgen schauen wir dann mal tageslich weiter und sind dann aufgewacht in einer unfassbar tollen, auch Bergwelt, wo es auch letztendlich auch Vulkane irgendwie gibt, aber alles schlafende Vulkane sind, also das schlafende Vulkane sind Vulkane, die nicht mehr ausbrechen. Und dann sind sie dann 2 Tage dort geblieben und haben dort gewandert. Und er meinte, er ist aufgewacht und kam und war in einer total unfassbar schönen Natur, womit er überhaupt nicht gerechnet hat. Genau. Und dann bin ich dort auch hingefahren und es war auch irgendwie so ein skurriler Ort. Yufuin heißt der. In Yufuin gibt es irgendwie so Luxusresorts, wo halt auch viele Leute mit, ja, die wahrscheinlich auch relativ viel Geld verdienen, dort irgendwie absteigen, auch ganz horrende Preise, die dort aufrufen. Jedes Hotel hat auch sein eigenes Onsen gehabt. Also Onsen sind so heiße Bäder, die letztendlich natürlich irgendwie beheizt werden durch die Erde. Und ich habe dann wirklich über Airbnb, habe ich dann in Yufuin dann so ein ganz altes Hotel, also es war schon fast so eine richtige Bruchbude irgendwie gefunden, aber trotzdem im eigenen Onsenbad. Und der Besitzer von dem Hotel, der, es war ein unfassbar lustiger Mensch. Also der sah aus wie so ein, ja, also der hatte praktisch irgendwie so ein Kopftuch gehabt mit Winnie Pooh irgendwie drauf, diesem Bären, so in Gelb. Und war unfassbar lustig und der hat mich dann, der wollte sich auch nicht nehmen lassen, mich dann mal am Arm, weil es war schon dunkel, als ich da angekommen bin, mich vom Bahnhof abzuholen, hat mich dann in dieses alte Hotel gefahren, hat mir erstmal irgendwie einen Tee angeboten, hat mir dann sofort irgendwie einen japanischen Bademantel in die Hand gedrückt, hab mich in dieses Onsenbad letztendlich so eine Schiebetür aufgemacht, irgendwie dort reingeführt. Und ich hatte noch keine Onsen-Erfahrung gehabt. Ich wusste jetzt nicht, brauche ich da jetzt eine Badehose? Geht man da nackt rein? Also wie ist es jetzt? Und dann habe ich ihn so angeschaut und gesagt, ja, und jetzt? Ja, naked, naked, naked und into water, into water. Ja. Und ich stand da so mit diesem Kimono, hab der erstmal zur Seite gesagt, ja, okay, dann ziehe ich mich halt aus. Und er hat sich dann umgedreht, dann die Schiebetür zu. Und dann war ich dann so alleine mit diesem japanischen Bademantel und bin dann genussvoll in dieses Wasser gegangen und ich wollte eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Also es war so eine Entspannung. Also das habe ich wirklich das letzte Mal wahrscheinlich in so einer natürlichen Quelle auf Island irgendwie erlebt, in so einem natürlichen Hotpot. Und ich kam dann ganz beseelt irgendwie da raus und es war so ein herzlicher Mensch, so ein unfassbar herzlicher Mensch. Auch seine Frau, die ich dann auch porträtiert habe. Und egal wie früh ich irgendwie aufstehen wollte, die haben dann wirklich dann das Frühstück irgendwie angeklopft, ins Zimmer irgendwie geschoben, haben mir erklärt, was sie da jetzt genau gekocht haben. Und also wirklich ganz tolle, beseelte Menschen. Und dann bin ich dann auch so einen Vulkan hochgewandert, in den schönsten Herbstfarben. Und der wollte sich dann auch nicht nehmen lassen, mich dann zu diesem Startpunkt von dieser Wanderung dort irgendwie hinzufahren und hat gesagt, ja, und wenn du unten bist, dann schick mir über Airbnb, über diesen Messenger von Airbnb eine Nachricht und ich hole dich dann wieder ab wollte dann auch wissen, wie es irgendwie war. Und dann wollte ich meine Wäsche irgendwie waschen und dann haben die dann die Wäsche irgendwie für mich gewaschen. Ich habe gesagt, nee, ich kann auch zu so einem Coin Laundry gehen und es dort waschen. Und das wollten die sich alles nicht nehmen lassen. Und ganz, ganz herzliche Menschen und auch Freunde von denen, die dann auch in dem Hotel waren, die haben mir vorgestellt, waren genauso herzlich. Und das war wirklich der vorletzte Ort. Und der hat mich dann geschickt nach Inoshima Island. Das ist eine vorgelagerte Insel von Yokohama. Und dort in der Gegend hat er seine Kindheit verbracht. Er ist dort auch geboren, hat dort schwimmen gelernt. Und also wieder sehr, sehr emotional. Und auf Inoshima Island war da so ein Lichterfestival. Ja, also da gibt es so einen Berg mit so einem Leuchtturm und da waren Hunderttausende von kleinen Lichtern, wie so Lichterketten überall angebracht, was natürlich die Kinder total gefeiert haben. Und dann bin ich dann diesen Leuchtturm irgendwie hochgegangen über die Treppe und du hattest dann wirklich einen ganz tollen Blick auf Yokohama, auf die Stadt. Und genau, das war ein Ort mit auch tagsüber mit wahnsinnig vielen Fischern, die dort letztendlich an den Stränden irgendwie gefischt haben. Ich habe, glaube ich, mit dem besten Fisch dort irgendwie gegessen in einem Restaurant, wo man sich vielleicht erstmal gar nicht reintrauen würde. Das war wie so eine überdimensionale große Küche, wo die ganze Familie gekocht hat. Und dann habe ich dort auch einen Food-Kritiker irgendwie aus Tokio kennengelernt, der dort letztendlich eine Rezension geschrieben hat. Mit dem habe ich dann ganz viel Sake getrunken. Da ging es mir auch am nächsten Tag nicht so gut. Aber irgendwie habe ich dann auch herausgehört, dass er auch selten so guten Fisch gegessen hat. Und irgendwann saß ich dann auch mit der ganzen Familie und diesem Food-Kritiker irgendwie dann zusammen in dieser Küche, nachdem die dann eigentlich schon die Tür hinter uns abgeschlossen haben. Und dann haben die nochmal eigene Fischspezialitäten irgendwie gekocht. Und ich habe mich dann gefühlt, als ob ich der Assistent von dem Food-Kritiker war, der dann mitkosten durfte. Und ich bin dann ziemlich betrunken aus diesem Fischrestaurant rausgegangen und musste halt auch am nächsten Tag auch schon wieder die Reise nach Tokio antreten, weil ein sehr guter Freund von mir, der Marc, der arbeitet bei der Lufthansa und der ist Pilot, Langstreckenpilot. Und der hat sich seine
Arbeit... viele Freunde bei der Lufthansa.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Es könnten noch ein paar mehr erzählen, aber egal. Aber Marc ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund und der hat sich seinen Arbeitsplan so einteilen lassen, dass er letztendlich dann mit einer großen Lufthansa-Maschine, mit einer 747 nach Tokio fliegen musste, hatte dort 2,5 oder 3 Tage Aufenthalt und die letzten 2,5 Tage habe ich dann mit ihm dort verbracht und dann bin ich dann am Ende, habe ich ihn dann von seinem Teamhotel irgendwie an dem Morgen von der Rückreise dann abgeholt und habe natürlich auch erstmal ein Porträt von ihm gemacht, wie er dann irgendwie so mit so einem Starbucks-to-go-Becher auf seinem Hotelbett irgendwie in voller Montur barfuß irgendwie steht. Und dann sind wir dann runter in die Lobby gegangen, da saß da schon diese ganze Lufthansa-Crew von diesem Flug und inklusive auch den anderen beiden Piloten, weil in so einer großen Maschine sind immer 3 Piloten vorne im Cockpit. Mhm. Und dann bin ich dann mit den allen dann mit dem Teambus zum Flughafen gefahren und Marc hatte mir noch den Tipp gegeben, George, wenn du dich richtig beliebt machen möchtest, vor allem bei den Flugbegleiterinnen, dann kauf im Duty-Free-Shop noch irgendwie Schokolade. Ja, genau. So, und dann habe ich dann im Duty-Free-Shop von meinem letzten Jens dann noch irgendwie Schokolade gekauft, habe das dann bei der Pörserin irgendwie dann abgegeben. Pörserin ist immer die Person, die letztendlich dann verantwortlich ist für die ganzen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Also praktisch auch so ein Head-Off. Und genau, und die war dann auch, also das war dann auch ein guter Tipp, weil ich wurde dann auch, glaube ich, extra nochmal ein bisschen bevorzugter behandelt, durfte dann auch in der Business Class dann irgendwie sitzen und vor allem österreichischen Wein trinken. Witzigerweise war auf der Weinkarte war dann ein Wein drauf von dem Ort, wo ich jetzt hier in Österreich wohne. Ja, das war natürlich dann auch ganz, da konnte ich mich schon mal ein bisschen wieder auf meine neue Heimat irgendwie vorbereiten, weil so ein Abschied ist manchmal dann emotional, manchmal auch nicht so einfach, aber am liebsten wäre ich noch irgendwie 2 Monate länger dort irgendwie geblieben und konnte mich dann schon ein bisschen auf Langenlois irgendwie einstellen. Und genau, und dann saß ich dann schon wirklich in meinem tollen Business-Class-Sitz, habe schon meinen Laptop aufgeklappt, um die Bilder schon mal auf meine Festplatte zu ziehen. Und dann steht dann irgendwann Marc dann neben mir, schaut mich so an und meint so, George, Also die meisten Leute nennen mich Schorsch, weil ich bin in Bayern aufgewachsen und Schorsch ist der bayerische Name für Georg. Meint so, jetzt klapp mal deinen Laptop zu, jetzt nimm mal deine Kamera und jetzt folg mir bitte unauffällig. Ja, so. Dann sind wir dann von unten hoch die Treppe hochgegangen in der Maschine. Er hat dann in der ersten Etage ist dann so ein Telefon an der Wand und hat gesagt, ja, ich hier ist Marc, ich komme jetzt rein, ich habe noch eine Begleitperson, ne, dass ihr jetzt nicht irgendwie überrascht seid. Und dann sind wir ins Cockpit reingegangen und es war wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Ja? Alleine wirklich mal so von so einem großen Flieger diese ganze Technik zu sehen, diese ganzen Knöpfe und alleine diese Konzentration von diesen Piloten, die da wirklich sitzen, diese Checkliste nochmal irgendwie durchgehen, bekommst du auch selber nochmal eine Einweisung, du sitzt direkt neben dem Hauptpiloten, ja, auf der linken Seite, direkt daneben, setzt dir dann auch so einen Kopfhörer auf, so wie ich ihn gerade auch auf habe, bekommst du die ganzen Funksprüche letztendlich vom Tower, vom Flughafen, dann natürlich, was die Piloten sagen in einer Sprache, die sich für mich auch japanisch irgendwie anhört. Also ich habe da irgendwie so gar nichts verstanden. Und genau, und dann ging es dann letztendlich mit vollem Schub letztendlich dann in die Luft und dann nochmal am Ende dieses Skyline von Tokio zu sehen von oben. Also es war wirklich faszinierend. Und das Ganze durfte ich dann auch nochmal bei der Landung in Frankfurt. Das war dann Kontrastprogramm. Es war dann dunkel. Du siehst dann Lichter mehr. Dann siehst du irgendwann am Ende wirklich schon diese beleuchteten Linien von der Landebahn irgendwie in Frankfurt und am Ende, also ja, was ich normalerweise nie machen würde, wenn ich in einem Flieger sitze, bei der Landung irgendwie applaudieren, habe ich dann in dem Moment wirklich gemacht, weil ich halt einfach ja total beseelt war und das war ein ganz großartiger Moment. Ich glaube wahrscheinlich auch, ja, das perfekte Ende wirklich von so einer Reise, also das, was ja so ein wahnsinniges Geschenk ist, weil mir wird halt auch immer bewusst bei solchen Reisen, dass es halt auch keine Selbstverständlichkeit ist, ja, dass man überhaupt andere Kulturen kennenlernen zu dürfen, einfach aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, dass man sich das irgendwie leisten kann, dass man halt auch wirklich viel davor irgendwie gearbeitet hat. Das ist einfach ein riesengroßes Geschenk, was natürlich sich noch toller irgendwie anfühlt, wenn man das auch mit tollen Menschen, die man auf so einer Reise irgendwie kennenlernt, auch irgendwie teilen kann. Ja, und das hoffe ich mal wirklich, dass da noch so einige Reisen kommen werden, bevor irgendwann es vielleicht irgendwann nicht mehr geht. Ne?
Ja. Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr faszinierende Reise. Und ich finde halt, du bist ja auch, also wenn ich jetzt das alles so ein bisschen nachverfolgt habe, so im Kopf eine ordentliche Zickzackreise, weil du kannst ja nicht bestimmen, wo du halt hinfährst, sondern du bist halt mal 13 Stunden in die eine Richtung und dann halt wieder zurück in die andere Richtung und dann wieder ganz nach Süden. Also du hast halt tatsächlich diesen Rail Pass von Japan Rail halt wirklich ausgekostet und zum Schluss halt wirklich richtig genutzt. Und also richtig cool. Gibt es einen Ort von diesen 8 Orten und diesen 8 Menschen, die du interviewt hast und gesehen hast, die dir wirklich nahe gegangen sind, wo du wirklich gesagt hast, boah, das ist ja wirklich richtig besonders?
Ja, was mir natürlich sehr nahe gegangen ist, ist natürlich, war natürlich so Lebensgeschichten wie zum Beispiel die Frau von diesem Rahmenrestaurant, die halt fast pleite gegangen ist mit ihrem Restaurant, die dann wirklich auch einen Ort für sich gefunden hat, der ihr auch wirklich auch eine spirituelle Energie gegeben hat, ja. Und ein Ort, der sie wahrscheinlich auch, ja, am wieder zurück irgendwie auch ins Leben geführt hat. Und das ist natürlich dann schon irgendwie total bewegend, ja. Aber insgesamt würde ich sagen, waren alle 8 Menschen, ich hatte mit allen 8 Menschen wirklich eine tolle Zeit gehabt. Und es waren auch 8 Menschen, die genauso wie ich auch sehr interessiert waren, auch an meiner Geschichte. Ja, es war jedes Mal wirklich ein ganz toller Austausch. Und jeder Ort war für sich gesehen auch wirklich ein Highlight, egal ob es jetzt dieser große Staudamm war, der wirklich ja über 4-5 Jahre damals in den 50er Jahren dorthin gebaut worden ist, so zum krassesten Kontrast zu dieser japanischen Bergwelt, war genauso faszinierend wie letztendlich ein Wohngebiet, wo du auch wirklich mal so einen Ansatz von so einem Alltag irgendwie auch mal so mitbekommen hast, der dort irgendwie stattfindet. Da war wirklich, jeder Ort war besonders. Oder es gab auch ganz besondere Luxusorte. In Tokio beispielsweise habe ich auch mal 5 verschiedene Designhotels irgendwie angeschrieben und habe einfach mal gesagt, hier Leute, wenn ihr wollt, ich hätte gerne einfach euer Hotel in meinem Portfolio. Ich würde gerne mal coole, stylische Aufnahmen von eurem Hotel machen. Die dürft ihr dann gerne verwenden für Social Media und ich darf die für mein Portfolio irgendwie verwenden und im Gegenzug könnt ihr mir vielleicht einfach irgendwie 1-2 Nächte geben. Und es hat dann auch wirklich mit einem Hotel geklappt, die mich angeschrieben haben. Diese Marketingabteilung, es waren eine Frau und ein Mann, die diese Marketingabteilung irgendwie geleitet haben. Und die waren auch so unfassbar dankbar und nett und haben mir dann letztendlich die Geschichte über ihr Hotel erzählt. Die haben mir auch viel über ihre Lieblingsorte irgendwie erzählt. Ich durfte dann irgendwie eine Nacht dort irgendwie verbringen und das war auch so ein ganz besonderer Ort, wo man auch gesehen hat, mit was für einer Präzision und Gründlichkeit letztendlich auch diese Leute dort arbeiten. Also ich habe selten irgendwie Hotelzimmer gesehen, wo wirklich aufs kleinste Detail genau alles irgendwie aufgeräumt worden ist, allein wie die Betten bezogen worden sind. Also das konnte man alles so lassen und das für irgendein Designhotel genauso, da musste man nichts verändern, konnte man das halt irgendwie so fotografieren. Auch alleine auch die Orte, die ja wie so eigene, diese Stadtteile auch in der großen Stadt, die wirklich wie so eigene Dörfer teilweise auch irgendwie waren. Mit was für eine, ja, also wie die Leute sich da in der Stadt, keine Ahnung, sich um ihre Pflanzen dann irgendwie kümmern, ja, und wo auf einmal so ein Baum, ich war in Kyoto und da war irgendwie ein Wohnhaus und aus dem Wohnhaus ist ein Baum rausgewachsen, ja, also die haben praktisch dieses Wohnhaus mitten in der Stadt um diesen Baum letztendlich drum irgendwie gebaut, ja, auch fand ich auch irgendwie total irgendwie faszinierend. Also ich finde, es ist eine ganz ganz besondere Kultur. Und auch wenn diese Menschen so teilweise so sehr distanziert sind, wenn man, glaube ich, erstmal so ein gewisses, bei vielen Menschen so ein gewisses Eis gebrochen hat, und zum Beispiel diese Sprachbarriere und so ein bisschen dann so ein Vertrauen kommt, dann erfährt man da wirklich ganz tolle Geschichten und da und dann spürt man dann auch wirklich eine ganz tolle Herzlichkeit, weil es sind Menschen, die auch wirklich an anderen Kulturen auch sehr, sehr interessiert sind. Ja. Und wenn die dann erstmal auftauen, bekommst du wirklich die tollsten und emotionalsten Geschichten auch erzählt.
Ich finde spannend, dass du halt so viele unterschiedliche Menschen halt getroffen und porträtiert hast. Also das ist ja wirklich jetzt, wenn ich mich mal so recht erinnere, jetzt an die letzte Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, dann haben wir eine Galeristin, Kübö.
Ja.
Dann haben wir einen Hostelinhaber, dann haben wir einen Teemeister, genau. Dann haben wir eine Restaurantinhaberin, ein Mitglied des japanischen Repräsentantenhauses, Head of Technology von irgendeinem Unternehmen und ein Besitzer von einer Surfschule. Und was ist nochmal der letzte?
Der Hotelbesitzer von diesem sehr in die Jahre gekommenen Onsen-Hotel. Ja, das stimmt. Ja. Und ich finde, das macht auch so eine Reise irgendwie aus. Also ich liebe das halt, einfach dieses überrascht zu werden. Ja, einfach nicht zu wissen, was kommt irgendwie als nächstes. Das macht halt für mich letztendlich eine Reise aus. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Reise mache, um ein Land irgendwie kennenzulernen. Und da bin ich auch total glücklich drüber, über meinen Beruf, dass ich letztendlich meine Kamera als Werkzeug und auch irgendwie so als Hilfsmittel irgendwie nehmen kann, um mir dann zu überlegen.
Genau, es ist beides, ne?
Also Ja. Und das ist ja dann auch ein Grund, natürlich auch so Menschen auch irgendwie anzusprechen, ja. Und oft, ja, wenn man mit so einer Kamera unterwegs ist, werden auch oft dann andere Menschen auch irgendwie neugierig, ja. Also mich haben auch Menschen angesprochen, die wussten ganz genau, was ich für eine Kamera habe und gesagt, wow, das ist ja, also ich will jetzt nicht die Marke sagen, aber es ist halt eine deutsche Marke, die so eine Traditionsmarke aus Wetzlar, sage ich mal, ja, die halt ganz besondere Fotokameras herstellen und Leute, die sich damit auskennen, sind dann auch immer, die teilen dann letztendlich auch diese Faszination und sagen, oh, darf ich mal anfassen und diese Kamera und toll, was machst du für Fotos? Und dann ist man auch direkt in irgendwie so einem Gespräch irgendwie drin. Ja.
Du hast jetzt diese Reise gemacht, du hast diese ganzen Menschen fotografiert und diese ganzen Orte gesehen. Wo kann man diese Bilder denn jetzt alle sehen? Und gibt es da eine Ausstellung oder hast du ein Buch? Oder was hast du da gemacht?
Ja, generell möchte ich gerne dieses Projekt fortsetzen. Ja, also ich würde am liebsten dieses Jahr, am besten auch zur gleichen Jahreszeit, wieder nach Japan fliegen, um an dem Ort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Um vielleicht sogar am Ende, vielleicht sogar, sag ich mal, 20 Orte, 20 Personen letztendlich zu haben. Der nächste Schritt ist der, dass ich jetzt auf jeden Fall ein Fotobuch designe und natürlich auch die ganzen Gespräche, die habe ich jetzt alle mal abgetippt. Also ich habe die Gespräche letztendlich mit meinem Handy aufgenommen, mit dieser Diktiergerät-App, was es dort gibt. Das habe ich jetzt einfach mal abgetippt, um letztendlich halt auch den Text irgendwie zu haben. Dann werde ich ein Buch designen nach meinen Vorstellungen, wie sowas irgendwie aussehen soll, auch vom Design her. Und ich habe einen direkten Kontakt zu einem meiner Lieblingsverlage, die auch sehr interessiert waren an meinem damaligen Projekt, was ich in Ecuador fotografiert habe. Das ist leider aus irgendwelchen Gründen nicht zustande gekommen. Aber die bekommen natürlich jetzt nochmal eine neue Chance, irgendwie dieses Projekt irgendwie zu publizieren. Und ich will auf jeden Fall eine Ausstellung machen. Und dort ist der nächste Schritt. Ich habe beispielsweise herausgefunden, dass hier in Wien, das ist ja nur 60 Kilometer von mir entfernt, gibt es die japanische Botschaft von Österreich. Und die haben auch Räumlichkeiten, die für Ausstellungen nutzen. Dort werde ich jetzt schauen, wie ich, sage ich mal, zum Kulturattaché irgendwie dort komme, um den letztendlich mein Projekt irgendwie mal vorzustellen, natürlich auch die Bilder zu zeigen. Also eine Ausstellung ist auf jeden Fall geplant, weil ich natürlich auch dieses Projekt und die Bilder auch der Öffentlichkeit gerne zeigen möchte. Genau.
Ja, klasse, faszinierend. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit, mit deinen Zukunftsplänen und vielen Dank, dass du deine Reise durch Japan mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne.
Das war's auch schon wieder mit Georg und Japan. Ein unglaublich cooles Land. Ich erinnere mich noch sehr gerne an meine Zeit dort, die wir dort verbracht haben. Wir waren damals 3 Wochen in Japan unterwegs, haben viel gesehen, aber bei weitem nicht genug. Ich könnte jederzeit zurück und liebe einfach das Essen dort vor Ort. Vielen Dank an Georg für seine Zeit. Vielen Dank an dich, dass du bis hierhin durchgehalten hast und den Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann nimm dir doch gerne einfach mal eine Minute und hinterlass eine Bewertung oder einen Kommentar zu dieser Folge. Ich freue mich immer sehr, von den Hörern zu lesen, wie ihr meine bzw. unsere Arbeit findet. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche Dienstag wieder einschaltest im Off the Path Weekly Podcast oder aber einfach gleich im Anschluss im Off the Path Daily Podcast, denn dort veröffentlichen wir ja jeden Werktag, montags bis freitags, eine kurze Folge unter 10 Minuten über spannende Orte, Natur, Tiere, Kultur, Geschichte auf unserer Welt.